NDR Info. Echo des Tages.
So etwas hat es auch noch nicht gegeben, aber es unterstreicht, wie ernst die Lage ist. Der Bundespräsident hält fernab jeder weihnachtlichen Routine eine Fernsehansprache.
Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht gegen Nationen, Soldaten nicht gegen Soldaten, sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns. Und zeigen wir es bitte auch in Europa. Deutschland kann nicht stark und gesund aus der Krise kommen, wenn unsere Nachbarn nicht auch stark und gesund werden. Diese blaue Fahne hier steht nicht ohne Grund dort. 30 Jahre nach der deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges, sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen. Wir sind dazu verpflichtet.
Soweit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die komplette Ansprache Steinmeiers hören und sehen Sie heute Abend 20.15 Uhr gleich nach der Tagesschau. Und damit herzlich willkommen zu diesem Echo des Tages in diesen außergewöhnlichen Tagen der Corona-Krise am Wochenende, jetzt immer eine Stunde lang hier auf NDR Info und auf WDR 5. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Bevor wir gleich weiter über die Rede des Bundespräsidenten sprechen, hier noch schnell ein Blick voraus auf diese kompakte Corona-Stunde im Programm. Wir berichten darüber, wie Gesundheitsminister Spahn jetzt Therapeuten und Zahnärzte vor finanziellen Einbrüchen schützen will. Wir sprechen über die Empfehlungen der WHO zu den angedachten Lockerungen bei den diversen Schutzmaßnahmen weltweit. Wir berichten über die Belastungen der Familien in diesen schwierigen und fordernden Corona-Zeiten. Wir wollen mal nachfragen, was denn eigentlich aus der Ostermarschbewegung wird. Und wir schauen natürlich auch ins Ausland, heute nach Nicaragua oder auch in die Türkei beispielsweise. Das und mehr in einer Stunde Echo des Tages. Nun aber zurück zur Rede des Bundespräsidenten. Sabine Henkel aus Berlin.
Es ist das erste Mal, dass Bundespräsident Steinmeier sich in einer Fernsehansprache an die Bürger und Bürgerinnen wendet, abgesehen von der jährlichen Weihnachtsansprache. Und das zeigt, wie ernst er die Lage nimmt. So bittet der Bundespräsident die Bürger um Vertrauen in die Regierenden in Bund und Ländern. Und er appelliert an alle, durchzuhalten.
Ich bin tief beeindruckt von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat. Noch ist die Gefahr nicht gebannt, aber schon heute können wir sagen, jeder von Ihnen hat sein Leben radikal geändert. Jeder von Ihnen hat dadurch Menschenleben gerettet und rettet täglich mehr.
Der Bundespräsident sieht Deutschland an einer Wegscheide.
Schon in der Krise zeigen sich die beiden Richtungen, die wir nehmen können. Entweder jeder für sich, Ellbogen raus, hamstern und die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Oder bleibt das neu erwachte Engagement für den anderen, für die Gesellschaft? Bleibt die geradezu explodierende Kreativität und Hilfsbereitschaft? Bleiben wir mit dem älteren Nachbarn, dem wir beim Einkauf geholfen haben, in Kontakt? Schenken wir der Kassiererin und dem Paketboten auch weiterhin die Wertschätzung, die sie verdienen? Mehr noch, erinnern wir uns auch nach der Krise noch, was unverzichtbare Arbeit in der Pflege, in der Versorgung, in den sozialen Berufen, in Kitas und Schulen, was sie uns wirklich wert sein muss? Und helfen die, die es wirtschaftlich gut durch die Krise schaffen, denen wieder auf die Beine, die besonders hart gefallen sind? Und suchen wir auf der Welt gemeinsam nach dem Ausweg oder fallen wir zurück in Abschottung und Alleingänge?
Steinmeier beschwört die Gemeinschaft, Solidarität zueinander, aber auch zu den europäischen Nachbarn, das ist ihm wichtig. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf die derzeitige Lage, sondern blickt auch in die Zeit danach. Solidarität, sagt Steinmeier, brauchen wir in Zukunft umso mehr.
Wie es jetzt weitergeht, wann und wie die Einschränkungen gelockert werden können, darüber entscheiden nicht allein Politiker und Experten. Sondern wir alle haben das in der Hand. Durch unsere Geduld und unsere Disziplin, gerade jetzt, wenn es uns am schwersten fällt.
Steinmeier endet mit Optimismus und setzt auf eine Gesellschaft, die mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und Zuversicht aus der Krise gehen wird.
Die Fernsehansprache des Bundespräsidenten, die wird heute Abend im Ersten nach der Tagesschau ausgestrahlt. Sie hören eine Stunde lang das Echo des Tages heute am Samstag dieser Karwoche. Heute ist der 11. April. Angesichts der Corona-Krise plant das Bundesgesundheitsministerium finanzielle Unterstützung für einige Teile des Gesundheitswesens. Wegen einbrechender Patientenzahlen sollen nun auch Therapeuten, Zahnärzte und Reha-Einrichtungen für Eltern-Kind-Kuren finanziell unterstützt werden. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich mit unserem Korrespondenten in Berlin. Zuvor bringt uns aber Angela Tesch mal auf den aktuellen Informationsstand.
Die Verbände für niedergelassene Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten hatten schon Ende März gewarnt. Die Patienten blieben weg, die Umsätze gingen um 70-90% zurück und viele Praxen mussten Kurzarbeit anmelden und fürchteten um ihre Existenz. Jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium reagiert. Therapeuten, aber auch Zahnärzte sowie Einrichtungen, die Eltern-Kind-Kuren anbieten, sollen unter den staatlichen Rettungsschirm für Arztpraxen und Krankenhäuser geholt werden. Für Minister Spahn ist es wichtig, gut funktionierende Strukturen zu erhalten. Deshalb sollen die Verluste abgefedert werden. Und das ist geplant. Weil Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten die Leistungen, die sie während der Corona-Krise nicht erbringen können, in besseren Zeiten nicht einfach nachholen und die Umsatzeinbußen ausgleichen können, sollen sie einmalig eine Ausgleichszahlung in Höhe von 40% der Vergütung bekommen, die sie im vierten Quartal 2019 von der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten haben. Dieses Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Es entspricht einer Summe von 970 Millionen Euro. Auch für Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die zusätzlich nötig wurden, soll es eine Erstattung geben. Um zu verhindern, dass Zahnarztpraxen pleite gehen, sollen auch Zahnärztinnen und Zahnärzte kurzfristige Hilfen bekommen. Die Gesamtvergütung für das Jahr 2020 wird auf 90% des Niveaus festgeschrieben, das 2019 erreicht wurde. Liegen die Zahnärzte am Ende des Jahres darunter, was zu erwarten ist, können sie 30% der Differenz behalten. Einrichtungen, die Kuren für Eltern und Kinder anbieten, sollen, wie andere Reha-Heime jetzt schon, 60% des Tagessatzes für leere Betten erstattet bekommen. Die Mehrausgaben sollen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bezahlt werden. Die Regelung soll in der kommenden Woche in Kraft treten. Therapeuten haben noch ein weiteres Problem. Viele Patienten kommen nicht zu ihren Terminen, weil sie denken, dass sie das wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht dürfen. Die sogenannten Heilmittelerbringer gehören aber zu den systemrelevanten Dienstleistern. Sie sind, genau wie Ärzte und Apotheken, von den Sperren ausgenommen. Wer bislang allerdings Bewohner in Pflegeheimen betreute, steht weiter vor verschlossenen Türen, weil ihnen der Zugang von der Heimleitung verwehrt wird.
Soweit Angela Tesch, also in Berlin. Ich muss ja gestehen, ich gehöre ja auch zu denen, die in diesen Corona-Zeiten eher zweimal überlegen, ob man denn ja mit diesem blöden, kälteempfindlichen Zahn oben links nun gleich zum Zahnarzt rennen soll oder ob man das nicht besser noch verschieben sollte. Oder die längst verschriebene Krankengymnastik beim Physiotherapeuten. Muss ich mich da wirklich gerade jetzt von fremden Händen durchkneten lassen? 1,5 Meter Abstand jedenfalls ist bei all solchen Sachen ja ziemlich illusorisch. Die Zahl der Patienten bei Zahnärzten, Therapeuten oder auch in Reha-Einrichtungen gehen tatsächlich rapide zurück. Wir haben es ja gehört eben, Gesundheitsminister Spahn will da nun helfen. Also Verluste abfedern, Liquidität schützen. Andreas Reuter in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wo nimmt der Minister denn das Geld dafür her?
Naja, um es mal flapsig zu sagen, Geld spielt momentan keine Rolle. Schuldenbremse, schwarze Null, das war alles einmal. Wir haben ja diesen gigantischen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro allein für den Bund. Die Länder überziehen auch kräftig. Da ist das Geld für diesen neuen Rettungsschirm über dem Gesundheitswesen wohl auch noch mit drin. Zumal ja nicht das ganze Geld zusätzlich ausgegeben wird. Manches sind Zuschüsse, ja, aber manches sind auch Überbrückungszahlungen, die dann später wieder ausgeglichen werden. Oder, um es mal weniger flapsig auszudrücken, das Geld kommt erstmal aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und wird dann gegebenenfalls, so schreibt es das Gesundheitsministerium, durch den Bund erstattet. Also das heißt aus Steuermitteln und eben notfalls durch neue Schulden.
Bei diesem Paket jetzt, über welche Summen und über welche Verteilerschlüssel reden wir denn da?
So knapp 1 Milliarde. Das Gesundheitsministerium sagt 970 Millionen. Das funktioniert bei Zahnärzten anders als bei Logopäden, aber letztlich letztlich geht es immer darum, dass diesen Heilmittelerbringern, wie die so schön heißen, einigermaßen gleichmäßige Einnahmen gesichert werden, jeweils einen unterschiedlichen Prozentsatz ihrer Honorare, so wie sie sie im vorigen Jahr hatten. Nehmen wir mal die Zahnärzte als Beispiel. Die kriegen jetzt einfach erstmal 90% dessen, was sie 2019 hatten. Das soll dann aber später wieder ausgeglichen werden, wenn die Behandlung dieses empfindlichen Zahns da oben links nachgeholt wird und alle anderen verschobenen Behandlungen auch. Wenn also zu viel gezahlt wurde, dann sollen die zahnärztlichen Vereinigungen einen Teil von 30% behalten dürfen, weil es ja auch sonst viel mehr Kosten gibt in der Corona-Zeit. Aber den Rest, der soll dann in den Jahren 2021 und 2022 ausgeglichen werden.
Ganz konkret will Spahn ja auch den Reha-Einrichtungen für Mutter-Kind-Kuren unter die Arme greifen. Das hat er explizit erwähnt. Warum ist gerade deren Erhalt im Moment so wichtig?
Na, das gilt für diese Einrichtungen genauso wie für die Krankengymnastikpraxis oder den Ergotherapeuten oder den Logopäden. Man will einfach verhindern, dass die jetzt pleite gehen, dass die ihre Leute entlassen, die Praxisräume kündigen, die Gerätschaften weggeben, dass also Einrichtungen verloren gehen, die dann hinterher fehlen und erst mühsam wieder aufgebaut werden müssen.
Mit dieser riesigen Summe jetzt, Herr Reuter, von denen jetzt die Rede ist, sind damit denn soweit alle einverstanden erstmal oder gibt es eventuell auch Stimmen, die sagen, ja gut, geschützt und abgedeckt sollte ich doch lieber zum Zahnarzt gehen, statt abzutauchen?
Also die ersten Meldungen kamen dazu heute früh und seither hat es noch keine richtig vertiefte Diskussion gegeben. Aber immerhin, der Verband der Ergotherapeuten hat auf unsere Anfrage geantwortet und gesagt, wir begrüßen diese Unterstützung für unsere Mitglieder. Die hat nämlich zuletzt wirklich massive Umsatzeinbußen und Leute, die das ganze Rettungspaket überhaupt grundsätzlich ablehnen, haben sich noch nicht zu Wort gemeldet.
Der Schutzschirm für Zahnärzte, Reha-Kliniken und Therapeuten. Einschätzung von Andreas Reuter in Berlin, hier im Echo des Tages. Das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ja, viele sehen sich ja danach, dass endlich die Einschränkungen und Verbote gelockert werden. Zügig, gleich nach Ostern oder eher zur Mitte des Monats oder doch lieber erst Anfang Mai. Nicht nur in Deutschland wird im Moment darüber diskutiert, wann und dann vor allem auch wie man denn die allgemeinen Verbote und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie wieder lockern kann. Die Diskussion darüber ist auch in anderen Ländern in vollem Gange. Die Unruhe, die Sorgen nehmen zu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO aber warnt alle Welt, dem Druck womöglich zu früh nachzugeben. Dietrich Karl Meurer berichtet aus Genf.
Ausgangsbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregelungen, geschlossene Schulen und Universitäten, Schließung der meisten Läden und vieler Betriebe, Reisebeschränkungen. All das gilt nahezu weltweit, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. All das zerrt aber auch an den Nerven vieler Menschen und sorgt bei etlichen für Existenzängste. Die Weltgesundheitsorganisation wolle, so wie jeder andere auch, dass die Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Das sagte der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Und weiter, er wisse, dass einige Länder bereits eine Lockerung der Hausarrestregelungen planen. Der WHO-Chef nannte 6 Bedingungen, die vor einem solchen Schritt erfüllt sein müssten.
First, the transmission is controlled.
Erstens, die Ansteckungsrate muss unter Kontrolle gebracht sein. Zweitens müssen ausreichend medizinische Dienste zur Verfügung stehen. Drittens muss das Risiko eines Ausbruchs in speziellen Einrichtungen wie Pflegeheimen minimiert sein. Außerdem müssten an Arbeitsplätzen, Schulen und allen anderen Orten, wohin sich Menschen unbedingt begeben müssten, Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Darüber hinaus müsse sichergestellt sein, dass das Virus nicht von außen wieder in ein Land hereingetragen werde. Und schließlich, so Tedros Adhanom Ghebreyesus,
and six,
Sechstens, ich kann diesen Punkt nicht genug betonen. Die Bevölkerung muss sich der Schritte der Lockerung der Maßnahmen bewusst sein und dahinter stehen. Jede und jeder Einzelne spielt eine bedeutende Rolle bei der Beendigung der Pandemie. Werde die Aufhebung der Einschränkungen nicht richtig durchgeführt, könne dies gefährlich, ja tödlich sein. Auch in Deutschland wird über eine Rückkehr zur Normalität diskutiert. Mehrere Länderchefs sprachen sich gegen eine verfrühte Lockerung der Maßnahmen aus. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer etwa erklärte in der Süddeutschen Zeitung, dass für sie der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle stehe. Und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, befürchtet eine zweite Infektionswelle bei einer zu schnellen Lockerung. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei dürfte es auch um die Schulen gehen.
Ja, und wo wir da eben schon einige Länderchefs gehört haben, auch Bayerns Regierungschef Markus Söder, der dämpfte heute in seiner Osteransprache die Erwartungen, dass in Kürze die Kontaktbeschränkungen abgebaut werden könnten. Denn wer zu früh lockere, riskiere einen Rückfall, so Söder. Auszüge aus Söders Ansprache fasst Eva Eichmann aus München zusammen.
Ansprachen an die Bevölkerung, das kennt man eigentlich von Neujahr. In diesem Jahr hat sich Ministerpräsident Markus Söder dafür entschieden, auch an Ostern das Wort an die Menschen in Bayern zu richten, so wie auch mehrere seiner Ministerpräsidentenkollegen aus den anderen Bundesländern. Söder sagte, es sei erst knapp 4 Wochen her, dass er das erste Mal wegen Corona zu den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen habe. Die ganze Welt kämpft laut Söder gegen die Pandemie, auch Bayern.
4 Wochen, die unser Leben verändert haben. Niemand hat sich das vor kurzem vorstellen können, ich auch nicht. Corona ist ein unsichtbares Virus, das unser Leben sichtbar beeinflusst. Aber es gibt Hoffnung. Unsere Experten sagen, wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle. Die Zahl der Neuinfektionen flacht ab. Erstmals gab es sogar einen Tag mit mehr Genesenen als Neuinfektionen.
Es sei richtig gewesen, frühzeitig und konsequent zu handeln. So habe man über 50.000 Infektionen mehr verhindern können. Aber, so Söder, wir sind noch nicht über den Berg, deshalb bat er erneut um Geduld.
Natürlich ist es schade, die Feiertage nicht mit all den Menschen verbringen zu können, die uns wichtig sind. Trotzdem hat der Schutz unserer Gesundheit Priorität. Versuchen Sie trotzdem, die Feiertage zu genießen. Natürlich dürfen Sie einen Spaziergang machen, auf einer Parkbank die Sonne genießen oder ein Buch lesen. Aber Abstand halten und nicht in Gruppen.
Ostern falle in diesem Jahr nicht aus, auch wenn es keine gemeinsamen Gottesdienste und keine Besuche bei Oma und Opa gebe. Stattdessen appellierte Söder an die Menschen, Ostern anders zu feiern. Vielleicht erkenne der eine oder andere jetzt, wie wichtig Eltern, Großeltern und Freunde seien.
Vielleicht sollten wir nicht nur an Ostern an sie denken, sondern sie das ganze Jahr besuchen und uns um sie kümmern. Nutzen wir diesmal das Internet oder greifen wir wieder einmal zum Telefon und rufen auch Verwandte an, mit denen wir schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Sie freuen sich sicher.
Niemand müsse auch an diesem Ostern ohne die frohe Botschaft bleiben, denn die Kirchen, so der Ministerpräsident, haben digitale Angebote geschaffen. Söder bedankte sich bei den Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern in den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen, aber auch bei den Kassiererinnen im Supermarkt, den Mitarbeitern bei Bund und Bahn und den Polizisten, Feuerwehren und Rettungsdiensten. Bei aller Zuversicht forderte Söder weitere Geduld von den Menschen. Auch nach den Osterferien werde es nicht einfach weitergehen können wie vorher. Er könne nicht versprechen, dass sich alles so schnell normalisiere, wie sich das manche wünschten.
Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall. Ich bitte um Verständnis. Wir lassen keine Experimente mit unserer Gesundheit zu. Solange es keinen Impfstoff oder Medikamente gibt, müssen wir vorsichtig sein. Natürlich wollen wir wieder mehr Freiheit und Normalität. So schnell wie möglich. Aber auch so sicher wie nötig.
Sobald die Virologen und Mediziner grünes Licht geben, will Söder für schrittweise Erleichterungen sorgen. Das werde in manchen Bereichen schneller gehen, in anderen dauere es sicher länger.
Eva Eichmann berichtete aus München. Ja, die Corona-Pandemie, die stellt Familien ja vor vielfältige Herausforderungen, natürlich auch finanziell. Um die Einkommenseinbußen nun abzumildern, hat die Bundesregierung speziell für Eltern mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht. So soll die Berechnungsgrundlage fürs Elterngeld geändert werden. Außerdem ist der Kinderzuschlag erweitert worden. Cecilia Reible berichtet aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie treffen viele Familien hart. Ihre Einkommenssituation hat sich wegen Kurzarbeit oder weggebrochener Aufträge innerhalb von kurzer Zeit massiv verschlechtert. Das Bundesfamilienministerium versucht gegenzusteuern. So sind seit dem 1. April die Bedingungen für den Kinderzuschlag gelockert worden. Notfallkids nennt das Familienministerin Franziska Giffey.
Wir schaffen diese Leistung, den Notfallkids, um diejenigen Eltern jetzt zu unterstützen, die bisher nicht in dieser staatlichen Leistung drin waren, weil sie einfach genug verdient haben, die aber jetzt eben akut weniger Einkommen haben.
Der Kinderzuschlag ist gedacht für Eltern mit kleinen Einkommen. Bisher wurde für die Berechnung das Durchschnittseinkommen der letzten 6 Monate herangezogen. Nun müssten Eltern nur noch den Gehaltszettel des letzten Monats vorlegen, sagt die SPD-Politikerin. Auch beim Elterngeld soll es durch die Corona-Pandemie keine Nachteile geben. Darauf hat sich die Familienministerin mit den Koalitionsfraktionen im Bundestag geeinigt. So sollen Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, also zum Beispiel im Gesundheitswesen, bei der Polizei oder im Lebensmittelhandel, ihre Elterngeldmonate verschieben können. Diese Mütter und Väter könnten früher als geplant aus der Elternzeit zurück an den Arbeitsplatz, erklärt Nadine Schön, stellvertretende Chefin der Unionsfraktion im Bundestag.
Die Monate, die sie dann jetzt nicht nehmen, die können sie einfach später am Ende des Jahres dann nehmen und haben dadurch auch keine Verluste.
Auch sollen Eltern den Partnerschaftsbonus nicht verlieren, wenn sie aufgrund der Corona-Krise aktuell mehr oder weniger arbeiten als geplant. Den Bonus bekommen Eltern, die gleichzeitig Teilzeit arbeiten, um sich die Kindererziehung zu teilen. Und schließlich sind Änderungen bei der Berechnung des Elterngelds geplant. Normalerweise wird dafür das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten 12 Monate als Grundlage genommen. Zurzeit allerdings haben viele Menschen wegen der Corona-Pandemie Einkommenseinbußen. Ihnen sollen dadurch keine Nachteile entstehen, verspricht CDU-Familienpolitikerin Nadine Schön.
Familien, die jetzt gerade Eltern geworden sind oder in den nächsten Wochen und Monaten ein Kind bekommen, sollen bei der Einkommensberechnung so gestellt werden, als hätten sie keine Einkommenseinbußen durch Corona. Das gilt für Eltern, die Kurzarbeit beziehen oder auch für welche, die arbeitslos geworden sind.
Der familienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Grigorios Agelidis, begrüßt die Pläne zwar im Grundsatz. Er fordert jedoch, die geplante Neuregelung nicht auf die Corona-Krise zu beschränken, sondern zu entfristen.
Wie will ich denn Eltern, die im Jahr 2021 von Kurzarbeit betroffen sind, nicht im Rahmen von Corona, sondern aus ganz normalen betrieblichen Situationen heraus oder die von Insolvenz betroffen sind, von Insolvenzgeld, warum sollte ich denen nicht die gleiche Sicherheit zukommen lassen wie den Familien jetzt?
Mit diesen und anderen Vorschlägen wird sich der Bundestag voraussichtlich noch im April nach den Osterferien befassen. Die Anpassungen beim Elterngeld sollen, so verspricht es Familienministerin Giffey, so zügig wie möglich vom Kabinett beschlossen werden und dann das parlamentarische Verfahren durchlaufen.
Cecilia Reible berichtete aus Berlin hier im Echo des Tages. Gleich um 18.30 Uhr gibt es einen kurzen Nachrichtenüberblick bei uns und anschließend schauen wir mal auf die traditionellen Ostermärsche, die in diesem Jahr ja auch nur virtuell erlaubt sind. Wie das gehen soll, darüber sprechen wir gleich. Erst aber noch Musik.
Um 18.30 Uhr. Bundespräsident Steinmeier hat in der Corona-Krise um Vertrauen in Staat und Politik geworben. In einer Fernsehansprache sagte Steinmeier, die Regierenden in Bund und Ländern wüssten um ihre riesige Verantwortung. Es sei aber gut, dass der Staat jetzt kraftvoll handle. Für die Krise gebe es kein Drehbuch. Den Deutschen dankte Steinmeier für ihre Disziplin und ihren Einsatz in der Corona-Krise. Er sei tief beeindruckt von dem Kraftakt, den dieses Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat. Jeder Einzelne habe sein Leben radikal geändert und dadurch Menschenleben gerettet. Es ist das erste Mal, dass sich Steinmeier mit einer derartigen Fernsehansprache zu einem aktuellen Ereignis äußert. Die Rede wird in der ARD nach der 20-Uhr-Tagesschau ausgestrahlt. Mehrere Ministerpräsidenten haben vor einer zu frühen Lockerung der Einschränkungen in der Corona-Krise gewarnt. Brandenburgs Regierungschef Woidke sagte in einem Interview, erst wenn sich die Situation deutlich verbessere, werde die Schublade mit den Ausstiegsplänen gezogen. Dabei gehe es um ein allmähliches Zurückfahren der Maßnahmen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann wies darauf hin, dass im Fall einer zweiten Pandemiewelle erneut Einschnitte notwendig wären. Ein zweiter Shutdown wäre wirtschaftlich und gesellschaftlich schwer zu verkraften, sagte er. Damit unterstützen beide Länderchefs Kanzlerin Merkel darin, Erwartungen an eine baldige Lockerung zu dämpfen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hatte dafür plädiert, das öffentliche Leben nach Ostern in eine so wörtlich verantwortbare Normalität zurückzuführen. In Spanien ist die Zahl der neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erneut zurückgegangen. Wie die Behörden mitteilten, wurden innerhalb von 24 Stunden 510 Tote gemeldet. Das ist der dritte Rückgang in Folge und der niedrigste offizielle Wert seit dem 23. März. Insgesamt sind in Spanien etwa 16.400 Menschen gestorben, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden war. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 162.000. Am Donnerstag hatte das spanische Parlament die strengen Ausgangsbeschränkungen bis zum 25. April verlängert. Ministerpräsident Sanchez rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Auflagen auch dann noch nicht aufgehoben werden können. In den großen türkischen Städten halten sich die Menschen offenbar an die weitgehenden Ausgangsverbote wegen der Corona-Epidemie. In Istanbul blieben die öffentlichen Plätze heute trotz Sonnenscheins menschenleer, die Straßen fast autofrei und die Wohnviertel ungewöhnlich still. Fernsehbilder aus anderen Städten zeigten ähnliche Szenen. Das türkische Innenministerium hatte gestern Abend in 31 Städten und Provinzen weitgehende Ausgehverbote für das Wochenende verhängt. Die kurzfristige Ankündigung führte in Istanbul und anderen Städten zu Panikkäufen. Binnen Minuten bildeten sich lange Schlangen vor Supermärkten, Bäckereien und kleineren Läden. Bislang hatte die türkische Regierung auf größere Ausgangssperren verzichtet. Das Wetter, zurzeit noch sonnig, Richtung Küste teils wolkig, allgemein trocken. Höchstwerte 9 Grad auf Rügen bis 20 Grad in Nordhorn sowie 22 Grad in Düsseldorf. Nachts leicht bewölkt oder klar und trocken, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Das waren die Nachrichten. Weiter mit dem Echo des Tages und Tim Krohn.
Vielen Dank und willkommen zur zweiten Hälfte unserer Sendung. Das Echo des Tages beginnt am Wochenende bis auf Weiteres in diesen wilden Corona-Zeiten jetzt immer schon um 18.05 Uhr. Ja, nicht nur die traditionellen Osterfeuer heute Abend fallen heute aus, auch die Ostermärsche der Friedensbewegung wird es in diesen Tagen nicht geben. In Köln zum Beispiel, da war ein für heute geplanter Osterspaziergang des Friedensforums dort abgesagt worden, weil wie sollte man das in Corona-Zeiten auch machen mit Sicherheitsabstand und Schutzmasken und so. Das ist tatsächlich das erste Mal seit 60 Jahren, dass es heute am Karsamstag keine Demonstrationen und keine Kundgebungen gegeben hat, und zwar bundesweit. Das Beispiel der Ostermärsche macht schon sehr deutlich, wie eingeschränkt unsere Grundrechte im Moment sind. Ich habe mich darüber mit Christian Goller unterhalten, dem Sprecher des Netzwerkes Friedenskooperative, das hinter der bundesweiten Ostermarschbewegung steht. Herr Goller, nun wird nicht in klassischer Art und Weise demonstriert. Was haben Sie stattdessen auf die Beine gestellt?
Ja, wir haben vor dreieinhalb Wochen das Konzept geändert und machen das jetzt virtuell.
Wie geht das?
Wir haben verschiedene Angebote. Wir haben ein schönes Mitmachangebot, dass man Fotos hochladen kann unter www.ostermarsch.de. Da sind wir gerade so bei 1100 und das nimmt immer noch kein Ende, dass man praktisch darstellen kann, man ist gemeinsam auf einer Demonstration, nur nicht physisch auf dem Platz, sondern im Internet.
Online-Aktionen, so wichtig und beliebt die im Moment ja auch sein mögen, Herr Goller, die können ja aber keine klassische Demonstration ersetzen. Gibt es da nicht auch eine gehörige Portion Frust darüber, dass man eben ja im Prinzip das ganze Demonstrationsrecht zurzeit mehr oder weniger ausgehebelt ist?
Natürlich ist das kein Ersatz, sondern das ist einfach, was macht man stattdessen? Und das ist ja auch eine völlig neue Situation, ist es völlig klar. Und 2021 wird das wieder ganz konventionell auf der Straße stattfinden. Das Thema mit den Grundrechtseinschränkungen finde ich im Augenblick mit der aktuellen Begründung des Gesundheitsschutzes noch vertretbar. Allerdings werden die Fragen lauter, wie radikal man es machen muss.
Wie wird denn das in Ihrem Netzwerk diskutiert im Moment? Ich meine, wie kann man das Recht auf Protest und Versammlung denn verteidigen, auch in diesen schwierigen Zeiten?
Ja, das ist schwierig. Das werden ja das in den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes gibt es ja noch mehr außer Versammlungsfreiheit, Religionsgesetz und Religionsfreiheit und so weiter. Da werden ja eine ganze Reihe von Grundrechten erstmal außer Kraft gesetzt.
Wie sehen Sie das?
Wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob das nicht vielleicht nach Ostern, wo die Situation dann sich nochmal etwas verändern wird, dann haben wir uns alle daran erstmal gewöhnt, dass es ja auch richtig war, zu Hause zu bleiben, aber die Fragen werden dann lauter, wie lange noch und unter welchen Bedingungen, weil es natürlich nicht sein kann, dass man Grundrechte auf ganz lange Zeit aussetzen kann.
Wurde auch das diskutiert bei Ihnen, ob man das vielleicht alles nachholen kann? Sagen wir mal Pfingstmärsche statt Ostermärsche?
Nein, oder so? Die Ostermärsche sind für Ostern und die finden Ostern statt und das ist nicht verschiebbar, weil egal wohin man es verschiebt, der Jahreskalender geht ja weiter. Also die Ostermärsche sind in 2021 wieder. Die Situation ist relativ neu, auch mit dem Grundrechtsthema, dass es letztendlich dort eher nur so eine Zweierkommunikation mit Leuten gegeben haben, dass man sich darüber austauscht. Aber auch natürlich das physische Treffen, das reale Präsenztreffen leidet ja auch darunter und dann wird natürlich auch Diskussion ein bisschen schwieriger.
Nun muss man ja ehrlich sein, Herr Goller, der Ostermarschbewegung ging es in den vergangenen Jahren ja sowieso personell, also was die Teilnehmerzahlen anbelangt, auch nicht wirklich gut. Es ist zumindest kein Vergleich mehr mit der Ostermarschbewegung in den 80er Jahren, also zu Zeiten des Kalten Krieges. Haben Sie da nicht Angst, dass diese merkwürdige Pause in diesem Jahr ja womöglich die Bewegung endgültig zerlegt?
Eigentlich nicht. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Also die 80er Jahre natürlich, aber die Gesellschaft hat sich verändert, das Land hat sich verändert. Und was man dann auch nicht weiß, ist, dass praktisch die letzten 6 Jahre haben die Teilnehmerzahlen haben kontinuierlich zugenommen. Das merkt man nur nicht, weil es nicht bei einer Veranstaltung auf einmal doppelt so viele sind, sondern dass es ganz viele verschiedene, also letztes Jahr gab es um die 80 Veranstaltungen, dort haben deutlich mehr Leute teilgenommen als in den letzten Jahren. Also ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass wir da keine Probleme im nächsten Jahr haben.
Und die Online-Aktionen in diesem Jahr, wie können Sie da viele Menschen erreichen?
Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das einfach eine schöne Sache ist. Also wenn ich jetzt sehe, die Zugriffszahlen auf alle unsere Angebote, die wir haben, nicht nur auf www.ostermarsch.de, wir haben auch ein Archiv der ungehaltenen Reden, da haben wir jetzt fast so viele wie im letzten Jahr, das wird auch eifrig nachgefragt. Ich bin, wie gesagt, sehr zuversichtlich.
Das meint Christian Goller, der Sprecher des Netzwerkes Friedenskooperative, die hinter der Ostermarschbewegung steht. Das Gespräch haben wir vorhin aufgezeichnet. Es gibt sie immer noch, Verantwortliche, Minister und Regierungschefs, die ihre doch ganz eigene Sicht auf das Coronavirus haben, ganz egal, was die Virologen erzählen. Es gibt Staaten auf dieser Erde, die nehmen es mit den Fakten offenbar nicht ganz so genau. Wenn der Präsident von Turkmenistan beispielsweise empfiehlt, im Kampf gegen die Pandemie Steppenraute zu verbrennen, oder wenn eine Ministerin in Simbabwe die Covid-19-Erkrankungen als Vergeltung Gottes an Europäern und Amerikanern beschreibt. Ausgesprochen merkwürdig, aus unserer Sicht zumindest, ist auch der Weg, den der Staat Nicaragua im Moment beschreitet. Die Schulen dort sind offen und die Diktatorenfamilie der Ortegas organisiert zu Ostern sogar größere Veranstaltungen, also Sportevents oder auch Schönheitswettbewerbe. Aus unserem Studio in Mexiko berichtet unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann.
Se prepara, Gallego el disparo!
Hochmotiviert klingt der Fußballkommentator. Er muss alleine schreien. Die Zuschauertribünen sind leer. Trotz Coronavirus gehen die Spiele der ersten Liga Nicaraguas weiter. Offiziell ist die Zahl der Infektionen sehr niedrig. Zu Wochenbeginn gab es angeblich nur 6 Erkrankte. Davon abgeleitet verkündet die Regierung, Daniel Ortegas und seiner Frau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, zu Hause bleiben sei nicht nötig. Die katholische Kirche und Menschenrechtsorganisationen wie das CENIT protestieren und werfen dem Regime Geheimniskrämerei und Verantwortungslosigkeit vor. Regierungsunabhängige Informationen über die Ausbreitung des Virus werden unterdrückt. CENIT-Präsidentin Wilma Núñez. Das ist eine andauernde Verletzung des Rechts auf Gesundheit, selbst auf das Recht zu leben. Die Regierung weigert sich, den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation nachzukommen. Ganz im Gegenteil, sie fördert Aktivitäten, die gegen alle Sicherheitsmaßnahmen verstoßen und damit ein Risiko für die Bevölkerung darstellen. So hält die Regierung an den Veranstaltungen in den Osterferien fest. Am Palmsonntag fand der sogenannte Marathon der Liebe statt, weil Sport gesund sei. Es folgen ein Sommermusikfest, Festival mit internationalen Künstlern, ein Schönheitswettbewerb und Messen unter freiem Himmel. Die katholische Kirche allerdings hat ihre Veranstaltungen abgesagt und ruft die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Die staatliche Tourismusagentur dagegen wirbt für Reisen durchs Land. Die Grenzen sind offen.
Semana Santa en unión familiar para querernos y visitarnos en familia.
Besuchen wir uns, lernen wir unser Land besser kennen. Liebe für alle, so der Spot. Liebe ist das große Thema von Vizepräsidentin Rosario Murillo. Sie gilt als heimliche Regierungschefin, weil ihr Mann kaum noch in Erscheinung tritt. Seit Ankunft des Coronavirus ist er vollständig abgetaucht und nährt damit Spekulationen über seinen Gesundheitszustand oder gar sein Ableben. Nur Rosario Murillo hält regelmäßig Ansprachen an das Volk. Die pastoralen, liebegetränkten Reden am Telefon werden vom regierungstreuen Fernsehen und Radio übertragen. Murillo sieht wegen der Pandemie keinen Grund zur Sorge. Wir gehen vereint den Weg der christlichen Brüderlichkeit. Diese Osterwoche ist eine Woche der Hoffnung auf die Wiederauferstehung, der Begegnung, des ständigen Wiedergeborenwerdens. Wir müssen durch Straßen, Städte und übers Land pilgern, unsere Familien besuchen, um gemeinsam zu beten. Dabei müssen wir die Vorsichtsmaßnahmen einhalten, die in diesen Zeiten der Pandemie, unter der die Menschheit leidet, notwendig sind. Aber welche das sein sollen, sagt sie nicht. Sie betont, dass ihr Mann Daniel Ortega das Land regiere. Nur hat er sich bislang nicht zum Coronavirus geäußert. Längst schütze er sich auf einer Privatinsel vor Ansteckung, mutmaßen Dissidenten.
Anne-Kathrin Mellmann war das über die Lage in Nicaragua. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das kam nur wirklich plötzlich. In großen Teilen der Türkei gilt seit der letzten Nacht, Punkt Mitternacht, eine zweitägige Ausgangssperre. Und zwar für jeden, also nicht nur wie bisher in der Türkei, für jüngere Menschen unter 20 bzw. ältere ab 65 Jahren. So eine komplette Ausgangssperre ist natürlich für jeden ein massiver Einschnitt, aber im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus treffen auch solche Maßnahmen durchaus auf Verständnis. In der Türkei allerdings scheint da doch irgendetwas schiefgelaufen zu sein, denn die Ausgangssperre ab Mitternacht wurde erst 2 Stunden vorher überhaupt kommuniziert, ziemlich versteckt über das Internet, und nicht einmal der Bürgermeister von Istanbul war informiert. Die Leute hörten es, rannten gleich los, um schnell noch einzukaufen, dicht an dicht und offenbar ziemlich chaotisch. Wir sind jetzt verbunden mit Christian Buttgereit in unserem ARD-Studio in Istanbul. Herr Buttgereit, nochmal, wie war das gestern bei Ihnen in der Stadt zwischen 22 Uhr und Mitternacht?
Das war sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Stadtviertel man so war und wie belebt das dort ist. Viele Leute sind aber noch rausgeströmt, entweder zum Gemüsehändler um die Ecke oder eben zu irgendeinem anderen Laden, der noch offen hatte. Und in Corona-Zeiten schließen Geschäfte in der Regel um 20 Uhr. Kleinere haben dann manchmal noch länger offen, und da bildeten sich gestern dann lange Schlangen davor. Das hat geklappt bei einigen Fällen, wo die Leute wirklich mit Abstand warteten und viele eine Maske auf hatten. Es gab aber auch tumultartige Szenen, volle Märkte. Es gab eine Schlägerei vor einer Bäckerei mit mehreren Verletzten am Ende. Also die Leute sind sehr stark überrascht worden davon, dass sie am Wochenende nicht raus dürfen. Normalerweise gehen die Leute eher am Samstagmorgen einkaufen für den Rest des Wochenendes. Oder normalerweise würde man auch gar nicht so viel zu Hause haben, weil man sehr viel rausgeht, auch zum Essen. Das geht jetzt in Corona-Zeiten sowieso ja schon seit Wochen nicht mehr. Aber ein Wochenende dann letztendlich mit leerem Kühlschrank dazustehen, das wollten viele verständlicherweise dann nicht.
Hat sich das heute dann alles wieder beruhigt? In den Nachrichten klang es ja zumindest so.
Es hat sich heute beruhigt, weil die Straßen wirklich menschenleer sind. Der einzige Lärmfaktor heute Morgen war nach der Müllabfuhr noch ein Brotwagen, der durch die Gassen fuhr und dann Brot verkaufte. Immerhin die Bäckereien durften arbeiten, aber es durfte eben niemand dort etwas abholen. Und ansonsten sind die Straßen und Plätze wirklich menschenleer. Wenn man hier durch Istanbul geht, wie ich das getan habe, weil Journalisten immerhin noch raus dürfen, sieht man eben Polizeiposten an Straßenkreuzungen, an bestimmten Orten, wo man denkt, da wäre vielleicht ein bisschen Publikumsverkehr zu erwarten. Aber selbst auf den Bosporusbrücken fährt kaum ein Auto. Die Stadt ist wirklich ausgestorben. Die Leute halten sich daran, obwohl das Wetter jetzt erstmals seit Wochen endlich wieder gut ist.
Gibt es denn inzwischen eine Erklärung dafür, warum diese Ausgangssperre nun so dermaßen kurzfristig verhängt wurde?
Also wie es scheint, hatte man wohl schon am letzten Wochenende auch damit spekuliert, so eine Ausgangssperre zu verhängen. Man hatte ja beispielsweise schon verboten, in Parks zu gehen oder an das Bosporusufer. Und weil das Wetter so schlecht war, hatte das auch ganz gut geklappt. Nur jetzt, wo der Frühling auch hier angekommen ist, hatte man wohl befürchtet, dass sich die Menschen dann nicht mehr daran halten und dann doch frische Luft schnappen wollen. Und das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass man das so kurzfristig kommuniziert hat. Das hat für viel Ärger gesorgt eben. Einerseits durch die Parks, andererseits eben dadurch, dass eben die Bürgermeister in den Provinzen gar nicht darüber informiert waren, was auf sie und ihre Bürger dann zukommt. Und möglicherweise gab es auch ein Kompetenzgerangel im Hintergrund, denn es ist schon auffällig, dass die Ausgangssperren, die es vorher schon gab, für unter 20-Jährige und über 65-Jährige, dass die Erdogan abends im Fernsehen verkündet hat. Hier hat keiner was verkündet. Ein türkischer Sender hat den Innenminister per Telefon zugeschaltet. Das wirkte alles sehr ungeplant.
Genießt die Regierung in Ankara denn eigentlich weiter das Vertrauen der Bürger in dieser Krise oder zeigt sich das Land, ja, wie soll man sagen, da ähnlich gespalten für oder gegen die AKP, wie es ja in der Vergangenheit ja auch schon immer war?
Ja und nein. Ich habe eben noch ein Ranking gelesen eines großen türkischen Meinungsforschungsinstitutes. Demnach hat die Beliebtheit von Erdogan beispielsweise zugenommen, aber das ist eben auch in anderen Staaten mit eher totalitären Regimen zu beobachten in dieser Situation. Was man immer wieder mitbekommt, ist, dass die Menschen schon ziemlich skeptisch sind, was denn die wirklichen Zahlen anbelangt. Die Türkei hat ja mit 47.000 Infektionen und 100 Toten bisher offiziell zumindest hier noch keine katastrophalen Zustände, aber es wurde eben auch extrem wenig getestet bisher und deshalb ist das Misstrauen relativ groß, dass man doch nicht ganz so gut informiert wird, was die wirklichen Zahlen anbelangt und die radikalen Maßnahmen, die die Regierung relativ spät, aber umso konsequenter dann ergriffen hat, zeigen ja auch, dass die Regierungen möglicherweise befürchten, dass alles noch viel schlimmer kommen könnte.
Eine Ausgangssperre fast ohne Vorwarnung, das war ein Einschätzungen und Eindrücke aus der Türkei mit Christian Buttgereit in Istanbul. Natürlich, es gibt auch ein paar Gewinner dieser Pandemie. Unternehmen, die Telefonkonferenzen zum Beispiel anbieten oder Leute, die kontaktfrei Servicedienste leisten können. Aber deren Anzahl ist dann doch ziemlich überschaubar. Mit jeder Woche steigt die Zahl der Arbeitslosen und zwar weltweit. Besonders dort, wo es keine guten Arbeitnehmerrechte und Sozialsysteme gibt. Ziemlich genau zu beobachten ist das in den USA. Übrigens, ausgerechnet dort, wo man eher Gewinner der Krise vermuten würde, im Silicon Valley. Viele Startups mussten schon dicht machen, wie Markus Schuler aus San Francisco berichtet.
Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Silicon Valley Tech-Unternehmen Mitarbeitende entlässt oder ein Startup dicht macht.
These startups are Die Startups sind das Fundament der Tech-Industrie. Nur deshalb können die großen Unternehmen so innovativ sein. Jeder Abschwung, der die kleinen Firmen trifft, hat auch langfristig Konsequenzen für die großen Konzerne. Daniel Shao ist bei der Firmenbewertungsplattform Glassdoor für die Datenauswertung zuständig. Er hat einen guten Überblick, welche Branchen und Bereiche im Silicon Valley Probleme haben. Viele Unternehmen, gerade die größeren, hätten sich in den vergangenen Jahren einen Speckgürtel zulegen können, sagt Shao.
Well, the tech industry actually had been expanding hiring.
Noch bis zur jetzigen Krise hat die Tech-Industrie Personal eingestellt. Hier gibt es einen guten Puffer. Das zeigt sich besonders in San Francisco und im Norden in Seattle. Die wirtschaftlichen Spielräume sind verglichen mit dem Rest der USA noch etwas größer. Mehr als 6.000 Mitarbeitende haben in den vergangenen Tagen im Silicon Valley ihren Job verloren. Vor allem kleine Startups mussten aufgeben. Um die 50 haben laut einer Zählung der New York Times ihren Betrieb eingestellt. Diese Zahlen sind natürlich kein Vergleich zu den fast 17 Millionen Arbeitslosen, die es nach fast 4 Wochen des Stillstands im Rest der USA gibt. Und Risiko gehört zur DNA eines Startups. Wer bei einem einsteigt, verdient wenig, arbeitet viel und hofft darauf, entweder aufgekauft zu werden oder beim Börsengang das große Geld zu machen. Hanno Fichtner kommt ursprünglich aus Bonn. In San Francisco hat er vor Jahren Gabi.com aufgebaut, ein Online-Unternehmen, das in den USA Versicherungen vermittelt. Seine Firma steht derzeit gut da, weil die Werbepreise in Radio, TV und Internet gesunken sind. 110 Mitarbeitende hat sein Unternehmen.
Wir haben im Januar eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, was ein sehr gutes Timing war. Wenn das 6 Wochen später gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, große Schwierigkeiten gehabt. Unser Geschäft profitiert gerade, weil wir günstigere TV-Werbung machen können. Also TV-Preise sind so um 40% gefallen in den letzten 2 Wochen. Facebook ist viel günstiger geworden und die Kunden sind auch viel stärker interessiert an Savings. Ja, und wir verkaufen ja günstigere Versicherungen. Deswegen konvertieren wir die Leute besser in unserem Funnel.
Dennoch bekommt der 43-Jährige natürlich auch mit, wie Firmen rund um ihn herum ihren Mitarbeitenden kündigen. Zuletzt hat die Empfehlungsplattform Yelp in San Francisco 1.000 Angestellten gekündigt. Generell haben die Startups und Tech-Unternehmen Probleme, die eng an den Einzelhandel angebunden sind oder eigene Ladengeschäfte betreiben, wie die Fitnessstudio-Kette SoulCycle. Betroffen ist auch das Mietroller- Unternehmen Bird. Hier haben vergangene Woche hunderte Mitarbeiter ihren Job verloren. Oder die Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb. Hier steht das Geschäft quasi still, weil niemand mehr verreist. Aber es gibt auch Beispiele, wo es gut läuft. Bringdienste, die Lebensmittel ausliefern, profitieren ebenso wie Telemedizinangebote. Online-Lernen ist genauso gefragt wie Online-Spiele. Zum Bild im Silicon Valley gehört auch, der Konjunkturmotor hatte sich in den vergangenen Monaten ohnehin verlangsamt. Noch sind die Kassen von Google, Apple oder Facebook gefüllt.
Tja, von den Unternehmen des Silicon Valley jetzt zurück nach Deutschland hier im Echo des Tages, genauer in die Kirchen, in die wir nicht gehen können, selbst wenn wir wollen. Ostern ist das wichtigste Fest der Christen, denn mit dem Tod Jesu und dem Glauben an dessen Auferstehung liegt ja die Wurzel des Christentums. Doch wie können Christinnen und Christen eigentlich feiern, wenn die klassischen Gottesdienste nicht stattfinden dürfen? Auch hier macht die sprichwörtliche Not erfinderisch. Michael Hollenbach berichtet über ein paar Beispiele.
Besonders die Katholiken setzen bei ihren Online-Angeboten vor allem auf die zentrale Übertragung bischöflicher Messfeiern, wie beispielsweise die des Hamburger Erzbischofs Stefan Heese.
Wir wollen beten für unsere Gemeinden, die an diesem Osterfest nicht zusammenkommen können. Christus, höre uns. Amen.
Gestreamt wird aus seiner Hauskapelle. Insgesamt sind die kirchlichen Angebote an Online-Übertragungen in den vergangenen 3 Wochen stark angestiegen. Vor allem zahlreiche evangelische Gemeinden streamen ihre Gottesdienste und Andachten im Internet. God goes online. Die evangelischen Landeskirchen vermelden, mehr als 3/4 der Pastorinnen und Pastoren seien an Ostern im Netz präsent. Aber es gibt zumindest auch zwei analoge Gottesdienste in Deutschland. In Düsseldorf im Autokino. Wegen des allgemeinen Verbots öffentlicher Gottesdienste ist natürlich auch die gemeinsame Feier der Eucharistie bzw. des Abendmahls nicht mehr möglich. Aber anders als in der katholischen Kirche, wo die Eucharistiefeier an den Priester gebunden ist, gibt es in der evangelischen Kirche mehr Freiräume, sagt die ehemalige hannoversche Bischöfin Margot Käßmann.
Nach evangelischem Verständnis ist jeder getaufte Christ Priester, Bischof, Papst. Also du kannst auch taufen, du kannst in der Situation, in der du einen Pfarrer, eine Pfarrerin nicht erreichst oder keine Gemeinschaft hast, auch das Abendmahl vollgültig feiern im Familienkreis, am Tisch. Ich kann meinen Glauben leben, auch wenn ein Pfarrer, eine Pfarrerin für mich im Moment nicht erreichbar ist.
Forderungen von einigen Christen, die Kirchen sollten sich trotz Verbots für die Feier öffentlicher Gottesdienste einsetzen, lehnen katholische als auch evangelische Kirchenleitungen ab. Eine Entscheidung, die Christina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, für richtig hält.
Ich sehe, dass wir füreinander verantwortlich sind. Und zur Verantwortlichkeit füreinander gehört eben auch den Schutz von Menschen, die sich eben uns anvertrauen. Und das steht über dem eigenen Wunsch, Gottesdienst in einer Kirche feiern zu wollen.
Neben den Gottesdiensten gibt es auch zahlreiche Seelsorgeangebote und Musikprojekte. So haben sich in der Nordkirche Chorsänger und Sängerinnen, die wegen Corona auf ihre Proben verzichten müssen, an dem digitalen Sing to Hope Chor mit dem Lied Morgenlicht beteiligt. Sie haben ihr Lied aufgenommen und als Audio eingesendet. Ab heute ist das gemeinsame Lied auf der Homepage der Nordkirche zu hören. Neben den Online-Angeboten setzen viele Kirchengemeinden zu Ostern auch auf originelle Alternativen zum herkömmlichen Gottesdienst. Lavinia Maria Michel, Sprecherin des Erzbistums Köln, nennt ein Beispiel.
In der katholischen Kirchengemeinde St. Josef und Martin in Langenfeld werden an den Außenwänden der Kirchen in allen Ortsteilen Ostertütchen aufgehängt. Und dort können sich dann die Menschen selbst eine Tüte mitnehmen. Und in diesen Tütchen enthalten sind dann ein kleiner Buchsbaumzweig, eine Osterkerze und auch noch ein österlicher Gruß der Seelsorger.
In anderen Gemeinden erteilen Pfarrerinnen und Pfarrer den Ostersegen persönlich an der Haustür mit entsprechendem Abstand. Und um 12 Uhr, in Nordrhein-Westfalen schon um 9:30, erklangen bundesweit die Glocken als ein Zeichen der Zuversicht in Zeiten der Pandemie. Wer traditionell Gottesdienst feiern will, kann in bewährter Qualität Gottesdienstübertragungen im Radio und Fernsehen verfolgen. Allerdings auch hier natürlich ohne Gemeinde. Morgen um 10 übertragen NDR Info und WDR 5 einen evangelischen Gottesdienst aus Elmshorn.
Viele erfinderische Kirchenangebote zu Ostern. Sie hören das Echo des Tages und wir versuchen jetzt mal bis zu den Nachrichten mal das Wort Corona nicht auszusprechen. Es müsste klappen. Und zwar hiermit. Unter Fußballfans gilt es als die Institution im deutschen Sportjournalismus das Fachmagazin Kicker. Das wird nun 100 Jahre alt. 1920 wurde die Printausgabe gegründet und längst ging das Magazin online und ist auch als Digitalfachzeitschrift erfolgreich. Mit hohen Klickzahlen, wie Matthias Merget berichtet.
Wie hoch der Kicker bei den Fußballfans im Kurs ist, zeigen die Online-Klickzahlen. Da ist der Kicker im Bereich Sport der absolute Tabellenführer. Aber auch im Printbereich ist der Kicker immer noch gut aufgestellt, so Chefredakteur Jörg Jakob.
Gemessen an der Gesamtentwicklung in der Medienlandschaft ist die Printauflage immer noch stabil, allerdings mit einer leicht abfallenden Kurve. Das ist allerdings heutzutage völlig normal und Standard, was die Printmedien betrifft.
Sein Renommee hat sich der Kicker über die Jahre auch durch viele gut recherchierte Exklusivgeschichten erarbeitet. Besonders stolz ist Jakob da auf die journalistische Arbeit rund um die großen Finanzprobleme von Borussia Dortmund im Jahr 2005.
Ohne die investigative Berichterstattung des Kollegen Thomas Hennecke vom Kicker und des Kollegen Freddy Rückenhaus für die Süddeutsche Zeitung wären diese Missverhältnisse beim BVD damals nicht aufgedeckt worden. Die beiden haben auch einen hochwertigen Journalistenpreis dafür bekommen.
Viele gute Storys hat der Kicker auch durch seine Nähe zu den Profis bekommen, die sich auf das Vertrauensverhältnis zu den Redakteuren verlassen konnten. Jörg Jakob erinnert sich da an die WM 1990 in Italien. Der Kicker hatte ein Haus gemietet, um Gäste zu empfangen und zu arbeiten.
Ja, und da gingen damals die Nationalspieler Andreas Möller, Uwe Bein, auch Andi Brehme oder ein Rudi Füller aus und ein, man hat sich zum Essen getroffen, das ist heute nicht mehr vorstellbar.
Damals war vieles möglich, wovon Fußballjournalisten heute nur träumen.
In der ARD ist morgen am Ostersonntag dazu eine Reportage zu sehen. 100 Jahre Kicker, ein Sportmagazin, schreibt Geschichte. Morgen 19.15 Uhr im Ersten. Und das war das Echo des Tages. Sie finden die Sendung zum Nachhören, wenn Sie mögen, auch im Internet als Podcast auf ndr.de/info oder auf wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Tim Krohn.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.